Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Welle Home, dem Podcast rund ums Fahrrad, und wahrscheinlich habt ihr uns schon lange erwartet, weil so eine Rundfahrt ist schon zu Ende gegangen vor, das ist heute ist Dienstag, vor 12 Tagen, richtig? Ich glaube schon, könnt ihr hinhauen. Und wir haben uns seitdem nicht gemeldet, aber das ist einfach aus mehreren Gründen, und wir werden vielleicht gleich, wenn wir bei der Rundfahrt sind, auch kurz darüber sprechen, warum so ein bisschen die Luft raus war oder ist oder sein wird. Und nee, sein wird auf gar keinen Fall. Das war ja ein Ausnahmeereignis. Aber erstmal grüße ich nach München in das hoffentlich nicht so sehr vom Hochwasser und vom Regen betroffene Örtchen der Isar. Hallo Thomas.
Hallo, schönen guten Abend nach Köln.
Und wie ist das? Das habe ich gar nicht vorher gefragt. Das wollte ich eigentlich vorher fragen. Wie stellt sich das bei euch dar?
Hier ist eigentlich nichts anders als sonst. Wenn man in der Stadt München wohnt, hat sich da nicht viel getan.
Okay.
Aber ich möchte das noch korrigieren. Das war erst vor 9 Tagen,
dass der Tag
zu Ende gegangen ist.
Stimmt, eine Woche hat ja 7 Tage, nicht 10, wie sie eigentlich haben müsste, meiner Meinung nach. Also 5 Arbeitstage, 4 5 freie Tage. Das wäre so mein Wohlfühlding. Da war, hat sich irgendjemand, ich weiß nicht, wer auf diese 7-Tage-Woche gekommen ist. Völlig absurd eigentlich.
4-Tage-Woche, dachte ich.
Also ich hätte lieber 10 Tage in der Woche und 5 Arbeitstage und 5 freie Tage.
Oder so.
Ja. Also das Verhältnis 4-3 statt 5-5 könnte ich auch mitleben, fände ich auch okay. Aber 5-5 wird mir noch besser gefallen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, wir müssen halt nehmen, was kommt. Bis zur Rente ist ja nicht mehr weit. Das kriegen wir ja noch gewuppt irgendwie. Aber du bist nicht vom Hochwasser betroffen, das ist sehr schön, sehr gut, das freut mich. Alle, wenn es Hörerinnen und Hörer gibt, die davon betroffen sind, weiß ich nicht, herzliches Beileid ist jetzt der falsche Ausdruck, ne? Aber kommt gut durch, wir hoffen, euch wird geholfen, es ist nicht so schlimm, und alles Gute. Apropos alles Gute. Alles Gute passiert gerade auch auf dem Rad. Auf den Giro werden wir im späteren weiteren Verlauf der Sendung eingehen. Im Anfang geht es erstmal, jetzt habe ich ja das Dokument zugemacht, ich Idiot. Geht es um das Vorbereitungsrennen zur Tour de France oder zu einem der wichtigsten Vorbereitungsrennen der Tour de France, der Dauphiné Libéré. Ich glaube, ich habe es ausnahmsweise einigermaßen richtig ausgesprochen. Und ja, traditionell 76. Austragung, also schon ein gewisses Renommee, das die ganze Veranstaltung. Und ja, was war das andere nochmal immer früher? Tour de Romandie und Tour de Suisse waren ja sonst auch, also früher, aka zu Zeiten, als noch unsere Idole gefahren sind, oder unsere alten Idole. Was fährt man jetzt außer der Tour de Romandie? Das ist schon eigentlich so ein bisschen the place to be, oder?
Ja, die Tour de Romandie ist ja schon im April, also.
Ja, aber das war doch früher auch? War die später früher, oder?
Nein.
Das war, was verwechsel ich denn da? Tour de Suisse und Dauphiné, waren das dann?
Genau, die zwei Rennen, ja, was gibt's sonst noch? Route du Sud oder beziehungsweise Route d'Occitanie, Occitanien-Rundfahrt, wie das jetzt heißt, oder die Slowenien-Rundfahrt zum Beispiel.
Ja, aber das hat ja alles nicht so den Status von der Dauphiné. Das ist so als das klassische Vorbereitungsrennen, oder? Vertue ich mich?
Nee, gar nicht. Also es sind entweder die Dauphiné oder die Tour de Suisse. Wobei Rennen sind ja mittlerweile gar nicht mehr so wichtig, wenn man sich auf irgendwelche Wettkämpfe vorbereiten will. Siehe der Tour de France-Sieger, der an seinem Comeback arbeitet, aber sollte er dann zur Tour de France fahren, kein einziges Rennen vorher bestreiten wird.
Ja, auch so ein Thema, das wir dann mit Sicherheit heute auf die Agenda setzen. Wieso klappt denn hier das nicht, was ich will? Naja, egal. Dauphiné, gehen wir vielleicht mal kurz so ein bisschen durch. Ich habe es mir schon angeschaut vorher, wer dort startet. Also du sagst das gerade, der Titelverteidiger der Tour de France, Jonas Vingegaard, ist nicht dabei für das Team, wie heißt denn hier, Jumper Lease Bike? Lease Bike, nicht Lease Bike.
Wismar Lease Bike.
Wismar Lease Bike. Das werde ich noch brauchen. Wismar Lease Bike. Ja, er erholt sich noch von seinen Blessuren, kann man sagen. Wir hatten beim letzten Mal ja schon gemutmaßt, wird das überhaupt noch was? Hat sich in seiner Meinung seitdem etwas geändert, ob es was da noch was wird?
Also er trainiert, soweit ich das weiß, aktuell in der Nähe von Tignes in einem Höhentrainingslager. Mhm. Und ja, bereitet sich zumindest vor, dass der wieder gesund ist, beziehungsweise startfähig. Da habe ich ein wenig Zweifel dran. Die entscheidende Frage ist, ob das reicht, um in einer Verfassung zu sein, die es ihm erlaubt, die Tour nochmal zu gewinnen. Mhm.
Ja.
Also, ja, und schwierig zu sagen, aber auf der anderen Seite natürlich auch irgendwo taktisch cleverer Move, halt zu sagen, wir bestreiten jetzt kein Rennen, auch aus anderen Gründen ist das natürlich dann sinnvoll, die Zeit vielleicht lieber durch effizientes Training zu nutzen, aber auf der anderen Seite natürlich lasse ich meine Konkurrenten dadurch auch ein bisschen in gewisser Weise in Ungewissheit, also wenn ich jetzt bei der Tour des Wiss starte und werde am ersten Berg abgehängt, dann sagt sich auch Pogacar und Co., okay, dann geben wir halt auf der ersten Etappe bei der Tour schon mal Vollgas und hängen den dann ab, und so wissen sie es halt nicht.
Ja, ja. Ja, aus nur den Trainingsdaten, die man möglicherweise zum Teil sehen kann, wird man dann nicht schnell genug. Ja, ich bin da immer noch ein bisschen, wie auch in der letzten Sendung, am Hadern, ob das eine gute Idee ist, ihn da so halb gar starten zu lassen. Die von dir beschriebenen Argumente, die dafür sprechen, finde ich total schlüssig und machen auch super Sinn. Das kann vielleicht möglicherweise der Grund sein, warum wir ihn trotzdem am Start sehen. Aber es gibt ja noch andere, ne? Also Sepp Kuss wäre jetzt so derjenige, der mir dann beim Team Wismar Lease Bike als erstes auffällt, der auch bei der Dauphiné startet, Ayuso startet, der wahrscheinlich bei UAE nicht unbedingt der Favorit, der Kapitän sein wird bei der Tour, aber zumindest einer, den man in der Hinterhand hat, falls mal was passiert. Wen haben wir noch? Roglic ist da, Evenepoel ist da, gehen wir mal weiter. Carlos Rodriguez ist da. Waren bei G. Also es sind schon ein paar, Nelson Powell sind es da. Es sind schon ein paar Namen
Remco da. Remco Evenepoel gibt auch sein Comeback.
Hatte ich den nicht genannt? Okay, wenn, dann habe ich, sorry. Remco Evenepoel, ja.
Ja, im Prinzip steht es so ein bisschen unter der Überschrift Formtest für Evenepoel und Roglic zur Tour de France.
Und auch Chris bei den beiden. Und Chris Froome's Formtest?
Ja, da gab es jetzt auch schon so Verwirrung, sage ich mal, ja. um die Zusammensetzung der Tourmannschaft zwischen ihm und wem war das? Michael Woods?
Ja, stimmt, genau. Ja, es war doch so, dass war nicht die Meldung, Woods habe dafür gesorgt beim letzten Mal, dass Froome nicht mitfährt, also hätte da so integriert sozusagen und hätte dann selber ja nicht abgeliefert, und deswegen würde man jetzt im Team schon überlegen, Froome mitzunehmen, weil er generiert einfach mehr Medienbass als ein Woods, der auf Platz 12 reinkommt. Und dann haben sich Froome und Woods ja öffentlich irgendwie so, hey, hast du davon schon was gehört? Nee, keine Sorge, Freund, und so irgendwie, ne? Also auch komische Nummer.
So in ungefähr, ja. Also da ist für Unterhaltung gesorgt. Auf der anderen Seite, ja, Chris Froome, der hatte sich, meine ich, bei Tirreno Adriatico das Handgelenk gebrochen und seitdem erstmal kein Rennen mehr bestritten, und mal gut, jetzt hat er sein Comeback gegeben bei Merkan Tour Classic, ja, auch jetzt nicht berauschend, sage ich mal, und ja, jetzt die ersten Tage bei der Dauphiné waren auch nicht so, dass ich jetzt sagen würde, okay, rein aus sportlichen Gründen ist er unverzichtbar für das Team, für die Tour de France.
Ja, aber vielleicht so eine Etappe wird ja noch irgendwie. Ich traue mir mal zu, an einem Tag nochmal einen rauszuhauen, aber mehr auch überhaupt nicht. Und ich würde jetzt auch noch nicht mal, da würde ich auch noch nicht mal einen Heller drauf setzen von meinem sauber verdienten Geld. Also insofern, ja, ich weiß nicht, und ich weiß auch nicht mehr, ob die jungen Leute von heute Chris Froome noch kennen. Das muss man ja auch irgendwie so einbeziehen, ne? Wie lange ist der letzte Sieg her? 6 Jahre? 5 Jahre?
Der letzte Sieg?
Ja, also der große Sieg, sag ich mal, also von Froome, also Tour de France. Was nicht, 18?
Naja, wenn du so willst. Na gut, selbst 2019 hat er kein Rennen gewonnen in dem Jahr, als er den Unfall hatte.
Ja, genau.
2018 war das Jahr. Sein letzter großer Sieg war tatsächlich beim Giro.
Ja. Ne? Und dann kann man ja sagen, okay, ja, also kennen die Leute eigentlich den alten Mann da noch? Ne? Das muss man ja auch irgendwie. Und ein Grundfassig, also ich sehe hier Tour de France 17, Vuelta 17, Dauphiné 16, also eine Rundfahrt hat er seit 16 nicht mehr gewonnen, oder?
Nee, den Giro zuletzt, 2018.
Aber da hat er Etappen gewonnen oder hat den ganzen Giro gewonnen?
Der hat den Giro gewonnen, das war ja
Doch, ja.
Sein letzter Sieg bei, sag ich mal, außerhalb eines Gesamtklassements war ja diese fulminose Etappe über den Colle delle Finestre.
Ja, okay, ja. Ja, okay, aber 2018, sagen wir es wie es ist, ist 6 Jahre her. Ne? Also Leute, die vor 5 Jahren irgendwie den Radsport für sich entdeckt haben mit, sagen wir mal, 16 und jetzt 21 sind, die fragen, wer ist der Mann?
Und vielleicht kommt er ja auch in der zweiten Staffel der Netflix-Doku vor und wird dort vorgestellt.
Ja, das ist Chris. Er fuhr früher schnell Rad. Ja, mal gucken. Ich muss kurz husten. So, das ging auch recht flott. Ja, aber das sind so Namen, die man jetzt bei der Dauphiné sieht. Und ich habe bis jetzt nur Ergebnislisten studieren können, deswegen freut es mich, dass wir jetzt so ein bisschen drüber sprechen. 3 Etappen sind bis jetzt gefahren worden. Sonntag also Start. Heute ist Dienstag, der Aufnahmetag, vielleicht zur Information. Und ja, also wenn ich mir das so angucke, ne, mit Sam Bennett und Mats Petersen sind dann auch Sprinter dabei, die man durchaus als amtlich bezeichnen könnte. Und die haben das am Anfang dann auch einigermaßen unter sich ausgemacht.
Na, es gibt so 2 ausgemachte Chancen, sage ich mal, wo Sprinter was reißen könnten. Die erste haben sie genutzt am Sonntag. Traditionell beginnt es eigentlich immer die Dauphiné mit so einem, auch so einer Art Rundkurs, den man fährt. Ja, und dann am Ende war es diesmal ein Sprint. War ziemlich schnell, muss man sagen. Und Mats Petersen macht da weiter, wo er aufgehört hat mit der guten Form aus dem Frühjahr, was so ein bisschen ja auch zum Schluss durchwachsen war aufgrund der Sturzthematik in der Mannschaft. Aber er hat am Anfang der Saison schon einiges in Frankreich gewonnen. Also ist Frankreich ein sehr gutes Pflaster, hat beim Étoile du Bessèche gewonnen, hat dann bei der Tour de la Provence gewonnen, bei Paris-Nizza war er vorne dabei und jetzt bei der Dauphiné dann die erste Etappe vor Sam Bennett gewonnen.
Ich dachte schon gerade, wurde von. Ich dachte so, hä, Moment mal, also irgendwie bin ich im falschen Jahr. Nee, also Mats Petersen hat das gewonnen. Ja, du sagst schon, Sam Bennett auf Platz 2. Das hatte ich ehrlich gesagt noch gar nicht so richtig. Also muss ich gestehen, dass Sam Bennett jetzt bei Decathlon ist, dieser Wechsel, der ist mir auch noch, irgendwie ist der bei mir auch noch nicht angekommen, muss ich gestehen. Als ich das gelesen habe, erstmal nicht so, Sam Bennett, warte mal, Moment, aber ja, der hat auch gewechselt.
Naja, immerhin schon 4 Siege geholt, wenn auch
ja, ja.
Bei einem Rennen bei den 4 Tagen von Dünkirchen, aber
ja, plus hat Gesamtwert, jetzt da, ne?
Ja, schon mal sich wieder positioniert.
Ja, also ich weiß auch nicht, die Tour, die Zeit jetzt bei Bora war ja im Vergleich zu der Zeit, das war ja Bora, Quickstep Bora war das ja, ne? Und ich glaube, diese zweite Zeit bei Bora war ja auch nicht so, weiß nicht, so das Gelbe vom Ei war es nicht im Vergleich zu den Jahren davor, finde ich.
Ja, hatte sich mal, finde ich, wieder ein klassisches Beispiel dafür, dass Fahrer, die oder generell Sportler, die zu ehemaligen Mannschaften zurückkehren, in den seltensten Fällen nochmal so richtig zünden.
Ja, das ist oftmals so die gute alte Zeit, ne? Hat auch damals funktioniert, aber das, man ist ja auch aus Gründen weggegangen, denke ich mir dann immer, ne? Und ja. Aber vielleicht ist das jetzt dann genau der richtige Wechsel für ihn oder genau der richtige Zeitpunkt für einen Wechsel nochmal mit so Anfang 30 dann jetzt zu einem komplett neuen Team nochmal alles anders machen. Und ein zweiter Platz der Dauphiné ist zumindest jetzt nach den von dir schon erwähnten Siegen jetzt nicht das Schlechteste. Zweite Etappe war es dann schon so, dass es ein bisschen mehr bergauf ging. Also da hatten die Sprinter jetzt überhaupt nichts zu suchen an dem Tag.
Ja, es war eine Bergankunft schon. Wenn auch zum Schluss gut 11 Kilometer mit 3,5% im Schnitt. Ja. Also das war jetzt nichts für die reinen Bergfahrer, sondern es war am Ende recht dramatisch, muss man sagen, weil der letzte Ausreißer, Bruno Amirai war das, der wurde halt erst ganz kurz vom Ziel noch eingefangen vom Feld oder beziehungsweise übersprintet dann vom späteren Sieger Magnus Cort Nielsen. Und da oben sieht man auch gut auf den Fotos, was so nebelig, dass man die Fahrer kaum noch erkennen konnte. Ja, aber am Ende Sprint aus einer großen Gruppe heraus. In der ersten Gruppe waren 53 Fahrer. Man sieht's daran, dass Magnus Cort Nielsen ist jetzt kein reiner Sprinter, aber schon ein Fahrer. Ja, der kann gut über Hügel kommen, aber die ganz großen Berge sind für ihn in der Regel zu schwierig. Aber er ist halt enorm sprintstark.
Da fällt mir jetzt auch gerade auf. Mein alter Kumpel Carlos Aron ist ja auch gewechselt vom Team Movistar zum Team Lidl Check. Ging an Unox. Wusstest du, dass Unox eines der wenigen Teams ist, die auf Schwalbe unterwegs sind? Auf Schwalbe-Reifen? Ich hoffe, jetzt sehe ich gerade keinen Müll, aber habe ich so in Erinnerung. Nur so Ballastwissen nebenher.
Die haben auf jeden Fall, sind die bei dem, bei der Rundfahrt jetzt mit einem Prototypen, glaube ich, unterwegs.
Aha. Was weißt du, wo hast du denn dieses Wissen dann auch schon wieder her? Naja, vielleicht will ich es auch gar nicht wissen, weil du mich hinterher so töten müsstest oder so, wenn du es mir gesagt hast. Aber okay. Aber ich bin mir recht sicher, dass sie, also du meinst jetzt aber auch Reifen, ne? Nicht irgendwie, keine Ahnung. Wheels, ja, Tires, Schwalbe, genau. Was war das noch? Tudor und Unox sind es, glaube ich. Habe ich mich zuletzt bei der Veranstaltung noch sehr lange mit jemandem drüber unterhalten, der Schwalbe assoziiert ist sozusagen. Ja, und Primož Roglič wird Zweiter. Also, was sagen wir da so zu der Form? Also, abgesehen davon, was dann noch passieren wird, was ich heute gelesen habe, aber...
Ja, lässt sich erstmal ganz gut an, aber lassen sich natürlich jetzt noch keine Rückschlüsse ziehen, weil es jetzt noch nicht wirklich in den Bergen war. Klar ist er bei solchen Ankünften gut, aber ja, so richtig vom Hocker gehauen hat es mich jetzt noch nicht oder überzeugt, sag ich mal, weil auch die Ankunft dann heute.
Ja, ich könnte mir gerne direkt drüber springen, also. Heute genau. Ist er gestürzt, wenn ich das richtig gelesen habe, dann zwischendurch, ne?
Ja, es hatte, glaube ich, einen kurzen Ausflug ins Gelände und hat sich aber an nichts getan. Nur das Trikot ist ein bisschen kaputt und ich glaube, sein größtes Problem ist oder war, dass er kaum noch solche Anzüge hat, weil die ständig kaputt sind. Ich weiß nicht, ob er es scherzhaft gesagt hat.
Er hat 1,77, 65 Kilo, da sollte er ja so ein ziemlicher Durchschnittswert sein von so Radprofis. Da kann er sich doch sonst welche irgendwie borgen. Also, ne, also ist ja nicht mehr Nils Pollitt in seinem Team, da hätte er jetzt nicht reingepasst, aber ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere dann sagt, ey, komm Primož, ich sag mal so, kleiner fünfstelliger Betrag, dann kriegst du noch einen Anzug von mir. Also, da sollten die noch in Reserve haben.
Besten. Ja, es war eine ähnliche Etappe wie die gestern fast schon. Also, die war ein bisschen profilierter, sage ich mal so, die drei heute. 181 Kilometer, aber auch ja keine richtige Bergankunft. Zwar dritte Kategorie, 4 Kilometer mit 4,5% zum Schluss, aber auch wieder ein Sprint aus einer großen Gruppe. Diesmal waren es 52 Fahrer in der ersten Gruppe. Und am Ende gewonnen, ja, hätte ich gesagt, Primož Roglič gewinnt vor 2 Jahren auf jeden Fall aus der Gruppe raus. Diesmal wird er dann am Ende, was ist er gewonnen, 10. War ein bisschen komisch, weil die beiden, die vorne weggefahren sind, Derek Guy, der spätere Sieger, und Romain Grégoire, hat man da so ein bisschen ziehen lassen, alle haben ein bisschen auf Roglič geguckt und da war das Loch schon groß genug für die beiden, dass die vorne blieben mit einem kleinen Abstand von 3 Sekunden. Und ich weiß nicht, ob er da am Ende überhaupt vielleicht gar nicht richtig durchgezogen hat, weil Vlasov auch noch vor ihm gelandet ist, Primož Roglič. Auf jeden Fall hat es mich sehr gefreut für den Sieger, für Derek G. Im letzten Jahr war der beim Giro sehr lange oder sehr, sehr oft in irgendwelchen Ausreißergruppen, war glaube ich 1, 2, 3, viermal Zweiter und war dann auch noch Zweiter im Bergklassement und in der Punktewertung.
Ein neuer Pupu, wie wurde er genannt? Polidor? Pipu?
Der kanadische Polidor, ja. Na, man muss fairerweise sagen, ich habe das auch fälschlicherweise für seinen ersten Profisieg gehalten. Er hat schon zweimal die Zeit vor Meisterschaften in Kanada gewonnen. Es war jetzt aber sein, sag ich mal, erster, also ohne das schmälern zu wollen, die kanadischen Zeitfahrmeisterschaften, sein erster Sieg auf großer Bühne.
Mhm. Ich wüsste jetzt auch nicht, ich guck mal gerade, wer bei den kanadischen Zeitfahrern, ob da irgendwie, das sieht jetzt nicht so die ersten Namen. Also Platz 2 ging an einen Fahrer von Q365, das ja auch das zweite Liga-Team ist, und danach kommen schon zwei von den Toronto Hustles. Also da ist jetzt. Also das Bike Aid hat noch einen, aber die Toronto Hustles sind sonst sehr breit, viele dabei bei den 29 Startern. Sieht jetzt nicht so aus, als hätte er da sehr viel. Also wenn du eine richtig gute Wette machen willst, dann mach mal Zeitfahren 24, 25 bis 28. Genau, so lange fährt er noch für Israel Primatex oder kann er auf den schönen Faktorrädern fahren. Und da bin ich ganz optimistisch für ihn, dass er das nochmal machen kann.
Naja, aber auch interessant, wenn man es jetzt mal so guckt bei Israel, sage mal in Richtung Tour de France, wir haben vorhin drüber gesprochen, Chris Froome beispielsweise will da mit, dann so ein Derek G, der sich jetzt hier in den Fokus fährt, dann haben die auch noch einen Pascal Ackermann, der, wo ich jetzt sagen würde, okay, der fährt jetzt bei der Tour de Suisse, wird da aber auch ein Resultat bringen müssen, weil als ganz gesetzt, weiß ich nicht, ob der da schon fest eingeplant ist in dem Kader.
Ja, ich glaube, da wird man aber noch mal gucken müssen, so blöd das klingt, aber was ist jetzt wichtiger, den mehr Nachrichtenbass, den vielleicht ein Froome erzeugt, oder dann doch ein sportlicher Erfolg, den ein Ackermann potenziell erzielt. Ne? Aber das ist ja eine Abwägung.
Auf der anderen Seite hat ja auch mit Rick Zabel seinen Anfahrer die Karriere beendet von Ackermann. Aber vielleicht muss dann Froome die Rolle übernehmen.
Ich kann mir nichts vorstellen, was er, worüber er sich, obwohl ich glaube, Froome wäre so ein Typ, der wird das auch noch machen. Aber gut, aber ich bezweifle, dass er es könnte. Also, ne, nicht so, weil die Skills hat, aber naja.
Ja, aber es wird spannend, wenn die mit zu tun nehmen. Also, die haben echt eine gute Mannschaft.
Ich warte mal noch ein bisschen, was da kommt. Also, also unter sportlichen Gesichtspunkt kannst du Froome einfach nicht mitnehmen. Also vor allen Dingen, wenn er sich jetzt nochmal das Handgelenk gebrochen hat und nochmal irgendwie ein paar, zumindest mal so 2-3 Wochen in dieser heißen Phase aussetzen muss und dann das. Und das ist nur wegen der Nachrichten, nur weil man ihn da hat, nur weil er dann ab und zu mal auf dem Foto ist, das kann es ja auch nicht sein. Also das wäre auch, widerspricht irgendwie so meinem Verständnis von, wie sowas läuft. Aber
ja. Die haben ja mit Vogelsang auch noch einen anderen 39-Jährigen. Ich weiß nicht, ob der.
Meinst du, die machen jetzt eine Geriatrieabteilung auf oder was?
Ob der mit zur Tour soll? Also, er fährt jetzt zumindest die Dauphiné.
Ja, das habe ich gesehen. Ich hatte ehrlich gesagt auch da, war ich ein bisschen verblüfft. Ach, Vogelsang fährt noch, weil von den Ergebnissen her ist das jetzt auch nichts, was seine letzten. Also, wann hat er das letzte Mal irgendwie ein vorzeigbares Ergebnis? Erinnere ich mich nicht. Also, Vogelsang, Jakob. Der hat 2022 mal irgendwo Dritter bei der Tour de Suisse Generalqualifikation hier, dann bei irgendeinem Rennen, was ich nicht aussprechen kann, hat er gewonnen. Also richtig, was ist da auch nicht mehr gekommen in den letzten 3, 4 Jahren. Außer, dass ich ihm ein Paket geschickt habe, als er bei uns was bestellt hat damals. Das kann ich. Nee, aber ich habe ja gar nichts gegen Jakob Vogelsang. Ich fand ihn immer einen sympathischen Fahrer, aber ob er die Berechtigung hat, da nochmal. Also 2019 hat er das die Dauphiné gewonnen, das muss man, kann man auch so hier erwähnen. Ja, aber ob Froome und Vogelsang da einfach die 3 Wochen Urlaub in Frankreich nochmal machen sollten, ich weiß es nicht so richtig. Kann man, glaube ich. Naja. Das ist auf jeden Fall, um jetzt mal den Stand durchzugeben nach der dritten Etappe, um auch so, ne, Derek Gee vom Team Israel führt vor Magnus Cort. Vor Romain Grégory.
Grégoire.
Ja. Und Roglic auf Platz 4. Und es kommt jetzt noch morgen, gibt es ein, ja, ich sag nicht zu schweres, aber auch nicht zu leichtes Zeitfahren, 400 Höhenmeter verteilt auf 30 Kilometer oder 35. Dann gibt es, also ich tippe jetzt mal so, Etappe 5 wird Sprinter, nicht zu schwer, war ein bisschen schwerer am Anfang, aber reicht für Sprinter noch.
Wo geht's bei? Und der Rest sind dann alles Bergetappen,
ja,
6,
genau.
7, 8.
Ist da irgendeine bei, die du besonders hervorheben möchtest? Also ich glaube, die Etappe 7 hatte ich hinterher von der Schwierigkeit her, 4-3 ist schon ordentlich.
Boah, das sind alles richtig schwere Etappen.
Ja. Aber nichts jetzt so, wo es, wie es früher
gab, ja auch mal so. Da wird man dann schon sehen, wie es um die Form von, ja, so manchem Tour de France-Kandidaten bestellt ist. Ich finde es auffällig, wie Remco Evenepoel jeden Tag die Erwartungen herunterspielt und sagt, ja, er ist ja noch lange nicht bei guter Form, aber dann heute schon gesagt hat, ja, morgen wird ein extrem wichtiger Tag, daraus kann man schon lesen, dass er in dem Zeitfahren unbedingt gewinnen will. Und ich persönlich glaube, dass der auch weiter ist, als er zugeben mag mit seiner Form. Aber wird man sehen jetzt.
Also ich finde die Etappe 6 auch wirklich sehr interessant. Also das sind so zwei Berge, wo ich sage, da kann man sich schon kaputt fahren, die anderen auch. Aber Etappe 6 würde ich mir mal angucken wollen. Das ist die Etappe dann, lass mich mal kurz überlegen. Morgen ist Mittwoch, Zeitfahren, Donnerstag, Larifari, Freitag, die Freitag-Etappe. Da sollte man mal mindestens das Ergebnis sich anschauen, wie das so läuft. Gut, das war der Stand aktuell der Dauphiné-Libéré. Dann erfüllen wir mal unsere Chronistenpflicht, behaupte ich jetzt. Und erst kommt noch rund um Köln. Entschuldigung, mein Heimrennen, verdammt nochmal. Wie hat's dir gefallen? Hast du was gesehen?
Ja, sehr viel. Also ich fand's sehr spannend. Das Finale war ja ähnlich wie im letzten Jahr.
Ja.
Diese Sprintvorbereitung war ein bisschen, also es war mehr oder weniger klar, dass es zum Schluss dann wieder so einen Sprint gibt, einer größeren Gruppe, am Ende 33 Fahrer in der ersten Gruppe, auch das Loch dahinter bedingt die 5 Sekunden, glaube ich, hat einfach jemand reißen lassen. Aber diese, wie soll ich sagen, Einfahrt zum Schluss auf die Zielgeraden.
Von der Brücke runter?
Ja, genau. Das ist die Schlüsselstelle. Das hat sich das jetzt in den letzten 2 Jahren herauskristallisiert. Ja, und zum Schluss hätte ich schon Pascal Ackermann ein bisschen weiter vorne erwartet. Hatte nicht die Beine. Mit Caspar van Uden gewinnt am Ende ein anderer Sprinter, ein junger Sprinter, für den es auch erst der zweite Profisieg war. Also hatte schon mal eine Etappe bei der Alula Tour gewonnen. Aber da glaube ich, rund um Köln der größere Sieg.
Ja, das, also nicht aus Lokalpatriotismus, aber würde ich auch so sehen. Und vor allen Dingen hat er ja auch, behaupte ich jetzt mal, ein paar mehr, also die größeren Namen hat er wahrscheinlich dort geschlagen, obwohl Dylan Groenewegen war da, Tim Merlier, da waren jetzt auch keine Unbekannten, muss man sagen, aber ja. Sagen wir mal so, als Patriot muss ich nicht, also als Kölner Patriot, muss ich sagen, war das natürlich der größere Sieg, ganz klar für den 22-jährigen Niederländer. Aber hast du schön zusammengefasst. Also diese Brücke ist ja auch für beim Jedermann-Rennen immer so der Punkt, wo es, wo man, also ich zumindest fahre ja so weit hinten, dass es eh egal ist. Aber wo man sich dann immer schon denkt, so, oh, jetzt hier nochmal mit 10 Mann, 20 Mann um diese Kurve und dann Vollgas da unten rein, möchte man als jemand, der es nicht gelernt hat im Sinne von einem Profi, möchte man eigentlich nicht. Und man darf halt auch nicht unterschätzen, das sind halt auch irgendwie 2600 Höhenmeter auf fast 200 Kilometer verteilt. Das zieht halt auch Körner. Ne? Und wie hat Jens Fuck mal gesagt, ne, das Bergische Land heißt nicht umsonst so. Und da wird es manchen irgendwie die Schuhe ausgezogen haben. Zabel hatte keine Chance. Sagen wir mal, wie es ist. Der ist ja auch...
Der war auch schon recht früh dann abgehängt,
ja. Hatte gesundheitliche Probleme wohl auch vorher und hat dann irgendwann, habe ich auch gelesen, gesagt, wenn es nicht jetzt sein letztes Rennen plus sei das Heimrennen gewesen wäre, wäre nicht an den Start gegangen, aber so lässt er sich natürlich.
Kann man dann als nehmen. 129. ins Ziel, also als Vorletzter.
Ach ja, stimmt. Ja. Aber dann hätte ich jetzt, also dann hätte ich dem Letzten noch gesagt, pass mal auf, hier. Wie viel soll ich dir überweisen, dass du mich als Letzter werden? Oder da hätte ich mich noch zurückfallen lassen und wäre, glaube ich, als letzter gefahren. Das wäre dann noch der Arme, der danach noch gekommen ist. Und das ist überhaupt nicht beachtet. Ja, hat sich ordentlich feiern lassen, der Rick. Und ich sage dann mal an der Stelle, auch wenn das nicht hören wird, danke für die schöne Zeit, die er als Profi hatte. Ich glaube, er lässt sich jetzt erstmal gut gehen und wird danach mit Sicherheit eine Rolle im Profizirkus finden. Hast du da schon irgendwelche Leuten gehört oder macht er nur noch Podcasts? Den sehe ich doch ganz bestimmt irgendwo in irgendeinem Team. Ob sportlicher Leiter oder in irgendeiner Rolle wird man ihn auch wiederfinden. Ich glaube ja, der wäre auch so ein guter Repräsentant für den BDR. Irgendwo.
Ob der da hingeht, weiß ich nicht. Vielleicht.
Ich meine nicht jetzt kurzfristig. Ich meine, ich denke so in 20, 30 Jahren schon. Also da sehe ich.
Ach so, ja, wer weiß, was dann ist. Nee, kann ich nicht einschätzen.
Ja. Nee, das ist auch eine Kaffeesatzleserei, muss man so sagen. Ja, aber Köln, immer ein schönes Rennen. Ich hoffe, dass, wenn ihr das Jedermann-Rennen gefahren sein solltet, hört man ja auch immer, dass es immer wilder zugeht da. Hab auch einen schlimmen Sturz auf der Zielgeraden gesehen, so von jemandem um die Platz 10, 20, 30 rum. Passt immer auf euch auf. Solche Bilder sind auch der Grund, warum ich bei sowas eigentlich nicht mehr so richtig starten möchte. Aber ja. Gut. Rund um Köln. Sollen wir dann jetzt den Giro machen oder soll ich noch? Nee, Unbound machen wir am Ende. Das ist ja quasi fast ein anderer Sport. Der Giro. Bei uns war irgendwie die Luft raus, finde ich. Also zumindest bei mir. Das kann ich so von mir sagen. Du musstest viel arbeiten und musstest natürlich berufsbedingt das Ganze verfolgen. Aber irgendwie hat mir der Giro so ab Mitte ungefähr ein bisschen, also nach unserer Sendung, die nächsten zwei, drei Etappen noch ordentlich verfolgt. Aber dann war bei mir die Luft raus. Kann ich mich nicht erinnern, wann das jemals bei einer Grand Tour so war. War die Dominanz einfach zu groß?
Naja, also ich sage mal, wenn jetzt Tadej Pogacar nicht am Start gewesen wäre, wäre es ein sehr, sehr spannendes Rennen um den Gesamtsieg gewesen. Aber selbst, ja, Platz 2 und 3 war recht früh dann, was heißt recht früh, aber so gen zwei Drittel der Rundfahrt mehr oder minder klar, dass Martinez das machen wird wohl.
Genau, da war auch bei mir der Punkt so, wo ich gesagt habe, ja, gut, 1, 2, 3 haben wir. Gucken, soll ich mir das jetzt noch angucken, damit ich die Mannschaftswertung habe?
Und nichtsdestotrotz waren die einzelnen Etappen, fand ich immer sehr spannend. Es gab bei vielen Etappen dann doch immer mal wieder so eine kleine Geschichte als Aufhänger. Also gerade die Etappe, die wir als letztes besprochen hatte, die Alaphilippe gewinnt, dessen Comeback zum Beispiel.
Genau, bis dahin hat es mich auch noch gepackt. Bis da war ich auch noch dabei. Aber dann ging bei mir so die Luft langsam, aber sicher immer mehr raus.
Ja gut, die nächsten beiden Etappen, wenn wir es mal durchgehen, Etappe 13 war dann wieder eine Sprint-Etappe, gewonnen von Jonathan Milan.
Bauhaus
holt da sein bestes Etappenresultat und steigt dann danach aus. Ich denke mal auch die Tour de France vielleicht schon im Hinterkopf. Weil es danach für die Sprinter sowieso jetzt nicht mehr, wenn du nicht um das Punktetrikot fährst, nicht mehr so super viel zu holen gab.
Dann 14, Zeitfahrsieg von Ganna, das hat mich noch sehr gefreut. Also da habe ich noch, wie soll man sagen, mitgejubelt.
Auch. Ja, das wäre dann aber auch wirklich mit, sage ich mal, wären komische Umstände irgendwie gewesen, wenn Tadej Pogacar auf diesem, sage mal, abfallenden Kurs, wo es wirklich rein auf die Tretkraft ankommt, auf dem ersten Teil, am Gardasee gestartet, beziehungsweise da mehr oder weniger rund um den Gardasee oder der Nähe des Gardasees, auf dem ersten Teil ging es ein bisschen bergauf noch, teilweise ein paar Hügel waren drin, und da war er noch auf Augenhöhe, also die waren relativ zeitgleich in dem ersten Abschnitt des Zeitfahrens. Und da hat es mich nicht gewundert, dass es so war. Aber dann auf dem zweiten Teil, wo es dann viele lange Geraden gab und es teilweise eher abschüssig war, da hätte es schon echt mit dem Teufel zugehen müssen, wenn Pogacar das gegen Ganna gewinnt.
Irgendwie hätte es doch gepasst, wenn Ganna irgendwie so 3 Kilometer vor Ziel noch einen Platten gehabt hätte oder so. Das hätte irgendwie so zum ganzen, ohne dass Pogacar für Glück ja was kann, was er hat, oder andere, das Pech der anderen, ne? Das hätte auch noch gepasst. Ich fand noch wirklich erwähnenswert unbedingt, die ersten 12 Plätze sind 5-mal von Ineos belegt. Also das muss man auch erstmal hinkriegen, ne? Also zumindestens
Ja, da kann man aber auch irgendwo sagen, ja, Geld fährt Sieger Geld ein.
Fährt Sieger ein.
Weil Zeitfahren ist einfach eine Materialdisziplin, also wo es viel um zum einen um das Material, aber auch um Forschung geht, um ja, Forschung ist vielleicht das falsche Wort dafür.
Ich glaube Technik. Technik, ja, nee, wir wissen.
Ja, einfach ausprobieren, ja, testen.
Das ist das richtige Wort. Mir liegt es auf der Zunge irgendwie, aber es will doch nicht kommen. Wird nachher irgendwann, fällt es mir ein, dann schrei ich rein. Und dann wissen wir alle, warum.
Ja, aber es geht einfach darum, viele Ressourcen dafür aufzuwenden.
Ja, Ressourcen fressen, investieren. Haben. Es ist eine Investition, die man, wo man sich sicherer sein kann, dass sie zurückkommen wird, als in anderen Fällen.
Ja, und zumal Ineos ein Team, das dann Stundenweltrekordler hat, und da, denke ich, auch enorm viel rausgezogen hat. Wann war es im letzten Jahr, als erst sein Ingenieur den Stundenweltrekord aufgestellt hat und dann Ganna ihn selbst gebrochen hat. Hm. Die werden da enorm viel adaptiert haben.
Da ist halt Straßen. Das Know-how auch. Ne? Also das ja, kann man ja genau. Wirklich völlig wertungsfrei sagen. Oder was soll man da rummeckern? Also kann man ihnen ja auch schlecht zum Vorwurf machen. Ne? Also dass sie gut darin sind und dass sie Niemand macht Real Madrid zum Vorwurf, dass sie viele Tore schießen, weil sie viel Geld haben.
Ja, da kann man schon fast wieder so ein bisschen mit einem Augenzwinkern diese Geschichte mit dem Zeitverhelm von Visma Leasebike bei Tirreno betrachten, der jetzt auch aus anderen Gründen, muss man rein sportlich gesehen auch sagen, keine Siege eingefahren hat in einem Zeitfahren.
Stimmt. Hat man den benutzt? Haben die nochmal benutzt? Doch, ich habe den nochmal gesehen, meine ich.
Ja, genau.
Also und hat Bahrain nicht ein ähnliches Modell dann rausgebracht, vor kurzem?
Genau.
Von Rudy Project, ja. Ne? Der Helm.
Das war auch in dem Zuge. Aber einen Sieg hat jetzt weder der eine, meine ich, auch nicht der von Bahrain eingefahren.
Ja, sind wir auch ganz froh drum, sagen wir, wie es ist.
Ist das jetzt dann doch vielleicht nicht der Game Changer?
Es ist auf jeden Fall, ja. Und ich glaube, wenn es das wäre, dann hätte Team Ineos da auch, die würden sich jetzt zur Not einen Nudelsieb auf den Kopf tun, wenn es einen Sieg bringen würde. Insofern, ja. Mach mal weiter. 15 hat Pogacar auch Quintana nochmal in die Schranken gewiesen. Einerseits ein bisschen erfreulich, dass Quintana da so nochmal mithalten konnte. Steinhauser, das war der erste Tag, glaube ich, wo Steinhauser dann auch vorne mit reingefahren ist, wo er Dritter geworden ist auf dieser mutmaßlichen Königsetappe.
Ja, ich will dazu sagen, also die Etappe hat mir extrem gut gefallen. Das Finale war natürlich krass, wenn man sich das nochmal rückwirkend vergegenwärtigt. Die sind erst den Passo Foscagno, Passo di Foscagno, also was schon 15 Kilometern sehr, sehr schwerer Anstieg ist und dann zum Schluss dieses Finale hoch überhalb von Livigno auf diese Skipiste, diese letzten 2 Kilometer, die waren so steil, die standen alle fast still, selbst Pogacar musste da richtig kämpfen, um da hochzukommen, aber die Etappe an sich ist eine, ja, fast schon aus dem Grand Tour Museum mit fast 230 Kilometern. Was hatten wir gesagt? 5.500 Höhenmetern. Ja. 5.700 sind es, glaube ich, sogar gewesen. Aber da sieht man auch ganz gut, bei so einer Etappe sind teilweise auch andere Fahrer vorne. Also es ist halt ein Fahrer wie Quintana vorne, der extrem erfahren ist, beziehungsweise der auf sowas trainiert ist, auf lange Distanzen, wo es einfach darum geht, wer wird am wenigsten schnell müde. Da geht es gar nicht darum, irgendwie andere abzuhängen über Spritzigkeit, sondern einfach, wie resistent ist dein Körper. Und solche Etappen findet man natürlich immer, also beim Giro findet man sie häufiger nochmal, eine zumindest oder so drin. Bei der Tour fehlt sowas mittlerweile. Also ich will gar nicht sagen, dass man davon viele braucht, sondern einfach eine oder zwei davon in der Grand Tour einbauen, um diese ja, Ausdauercharakteristik des Sports beizubehalten, finde ich.
Ich finde auch, dass das bezeichnet ist dann, dass an dem Tag vielleicht auch durch seine Erfahrung, seine Zähigkeit so ein Quintana wieder mal vorne ist, den man ansonsten jetzt in letzter Zeit eher selten gesehen hat, kann mir auch gut vorstellen, dass er sich diese Etappe bewusst rausgesucht hat, um zu sagen, okay, Gesamtwertung werde ich jetzt, konnte er relativ schnell auch absehen. Oder anders, Gesamtwertung wusste ab Tag 3, dass er nicht gewinnen wird und ab Tag 12, 13 ungefähr, vielleicht 10, 12, 13, wer die ersten zwei sind. Vielleicht hat er sich dann diese Etappe, oder mit Sicherheit hat er sich diese Etappe dann auch rausgesucht und dass ihm sowas liegt. Ne? Und ein Steinhauser, der dann einfach mit der jugendlichen Unbekümmertheit hat, gefahren ist. Ich weiß nicht, ob das bei der Etappe ist oder bei der anderen Etappe, die wir gleich bestimmt nochmal erwähnen werden auch, dass er sogar ohne... Ich glaube, ohne Pulsgurt und ohne Powermeter gefahren ist oder nur ohne Powermeter, einfach nur noch mehr Gewicht einzusparen.
Mhm. Bei der Etappe, die er gewonnen hat, hat er auf jeden Fall noch die Handschuhe weggeworfen, um noch Gewicht zu sparen. Ja, also Michael Rasmussen würde das gefallen. Was ich aber noch bei der Etappe sagen will, das war natürlich, ja, sag ich mal, so das letzte Aufbäumen von Simon Geschke nochmal das Bergtrikot zu gewinnen. Was natürlich von Anfang an extrem unglücklich gelaufen ist, die Etappe. Da fährt halt gleich die erste Gruppe weg, im Prinzip. Also ist ja schon die Gruppe des Tages. Und Cofidis setzt darauf, dass es nicht gleich die erste Gruppe ist, sondern die pokern erstmal noch ein bisschen, verpokern sich dann. Mhm. Und dann fahren die mit der Mannschaft ja hinterher. Also im Fernsehen sah es halbherzig aus. Simon Geschke hat es hinterher erklärt, da waren einige, sage ich mal, ziemlich angeschlagen in der Mannschaft und er wollte nicht, dass die aus dem, also das ehrt ihn zu sagen, dass er seine Mannschaftskollegen da nicht verheizen will. Mhm. Aber sah maximal unglücklich aus, dass da manche irgendwie am Ende des Feldes hängen und die anderen vorne Tempo fahren, noch einer in der Ausreißergruppe ist und der vorne auch noch mitfährt. Ja, und die sind dann halt hinterhergefahren, haben Simon Geschke da auch nochmal zurückgebracht. Er war dann später in der Gruppe. Aber die Gruppe hatte dann zum einen natürlich nicht mehr die Substanz, um den Vorsprung noch auszufahren für den Etappensieg. Und zum anderen hat Simon Geschke dadurch natürlich viel Kraft selbst auch verbraucht. Ja, und hat am Ende nicht mehr die Körner, um da noch das Bergtrikot in Angriff zu nehmen. Die Frage wäre natürlich sowieso gewesen, Pogacar hatte sich die Etappe ausgeguckt auch, hätten die es nicht sowieso wieder zusammengefahren.
Das und naja, zu dem Zeitpunkt war es vielleicht noch nicht ganz so absehbar, aber dass Pogacar das Bergtrikot kaum zu nehmen ist mit den Punkten oder mit den Siegen, die er dann noch reingefahren ist, und ja, er ist einfach so dominant gewesen. Naja, der arme Geschke, sagen wir mal so. Ich hätte ihm ja nochmal gegönnt und ich glaube, das hat ihm ja auch dann viel bedeutet, es stellvertretend zumindest eine Zeit lang zu tragen. Aber ja, wäre eine schöne Geschichte gewesen, aber ist es nicht geworden. Punkt. Und ja, sagen wir mal so, selbst wenn Pogacar nicht in Rom angekommen wäre, glaube ich nicht, dass er das Bergtrikot bekommen hätte.
Ich glaube, wenn Georg Steinhauser vielleicht schon früher da drauf gegangen wäre, also es war vor dieser Monte Grappa-Etappe recht knapp noch dran, weil es ja noch viele Punkte gab, dann hätte er durchaus vielleicht eine Chance gehabt, das zu gewinnen, aber es war jetzt nicht sein primäres Ziel, das Bergtrikot zu holen.
Genau, also das wäre vielleicht auch was man so in Zukunft aber angehen kann und auch dann weiß ich nicht, ob er Pogacar geholt hätte, da hätte sich Pogacar, wie soll man sagen?
Ja, dem war ja das Bergtrikot wurscht.
Ja, aber er hat es ja auch im Vorbeigehen mitgenommen. Weißt du, der hätte es ja auch sonst im Vorbeigehen immer mitgenommen, glaube ich. Aber naja, müßige Diskussion, glaube ich. Aber dass Steinhauser die in Zukunft bei einer der drei Grand Touren ein Bergtrikot gewinnen wird, da wette ich einen großen Eisbecher drauf. Also da habe ich überhaupt keinen Zweifel dran. So wie sich dargestellt. Ja, also an dem Tag ist er dann Dritter geworden. Und das völlig zu Recht. Nächster Tag, nächster Pogacar. Wobei ich eigentlich bei der Etappe dachte, so kurz und mit jetzt auch einem Anstieg, aber nicht so richtig steil. Ich habe mich ehrlich gesagt ein bisschen gewundert, dass er auch da so unbedingt wollte.
Naja, erstmal war ja noch der Ruhetag dazwischen.
Ach so, okay, ja.
Also es war dann am 21. Mai die 16. Etappe Und da ging es dann ja halt erstmal los, wieder die Diskussion. Eigentlich wollte man ja über den Umbrallpass fahren. Erst hat man in das Stifter Joch gestrichen, aufgrund schon von Lawinengefahr. Man konnte die Straße nicht räumen. Dann sollte man über den Umbrallpass fahren. Dann hat es sich schon angedeutet am Ruhetag, dass das Wetter ja doch sehr schlecht wird und man vermutlich oben gar nicht über den Pass fahren kann. Und die Schweizer das eventuell auch gar nicht freigeben. Dann gab es Diskussionen zwischen Fahrergewerkschaft und dem Veranstalter. Das zog sich dann wirklich bis nach, ja, sage mal, 11.20 Uhr sollte die Etappe starten und ja, um 11.35 Uhr wusste immer noch keiner, was los war. Das war ziemlich hanebüchen. Manche Teams hatten auch ihre Busse gar nicht am Start, dann mussten die Fahrer da unter irgendwelchen, sage ich mal, fast schon so Bierzeltgarnituren stehen und frieren. Bis dann irgendwann mal entschieden wurde, okay, der Start wird jetzt da, also die werden da zwar zum Start begrüßt irgendwie in Livigno, um da den Obligationen des Veranstalters noch nachzukommen gegenüber dem Ort.
Die haben ja auch Geld dafür, die starten muss man ja auch sagen. Eben, ja. Okay, auch mehr Kohle da gelassen.
Genau, einen richtigen Start gibt's da nicht. Dann war noch in der Diskussion, dass die zwischenzeitlich die Fahrer überhalb von Livigno gibt's oder aus Livigno raus gibt es so einen Tunnel, Mundlaskera, was ich dann mal nachrecherchiert habe, der wechselseitig, einseitig, einspurig befahrbar ist und im offiziellen Verkehr gar nicht für Radfahrer freigegeben ist. Das war auch noch in der Diskussion, wurde dann aber alles verworfen und man hat dann gesagt, okay, wir verlegen den Start jetzt ins Etschtal, was eine Tankstelle zu einer gewissen Berühmtheit gebracht hat, wo sich dann alle Fahrer unter dieser Tankstelle versammelt haben und auch dort da gestartet wurde. Darum auch die Etappe so ein bisschen mit einem komischen Design. Letzten Endes waren es dann nur 119 Kilometer insgesamt. Erstmal ging es die ersten 50 Kilometer im Prinzip mit rasendem Tempo das Etschtal runter bis Bozen.
Jo. Klingt ein bisschen auch, also es war jetzt nicht die Originalstrecke, aber ein bisschen so wie beim Ötztaler, ne? Wo man ja auch am Anfang so wie die Irren
da. Ja, so ähnlich, ja. Und da war noch, hat es noch geregnet und schlechtes Wetter. Und dann, ja, ist man das nächste Tal hochgefahren, also so zum Panida-Sattel war dann der erste Anstieg. Terrassenförmig dann zum Schlussanstieg hoch, oberhalb von St. Ulrich war das, meine ich. Ja, und da konnte sich auch keiner so richtig, meine ich, absetzen, was die Ausreißergruppe angeht. Und am Ende war es dann wieder eine Angelegenheit für Pogacar, der auch die Etappe geholt hat.
Ja, und das war halt am Ende, war das ja auch kein richtig schwerer Anstieg. Und dann zu dem Zeitpunkt dachte ich noch so, wie viel Freunde macht er sich, dass er wirklich alles gewinnt? Also weißt du, das wäre ja auch... Das ist immer so eine Sache, finde ich. Ist es das nötig? Also muss, also er lag zu dem Zeitpunkt, ich habe jetzt, warte mal, das ist die Etappe, das war ja schon der Schluss. Also er hatte nach dieser Etappe dann irgendwie 7 Minuten Vorsprung. So, lass es mal vor der Etappe 6 gewesen sein. Muss er sich da den Sieg holen? Also muss er so, ich will nicht sagen gierig, das klingt noch schlimmer, als es eigentlich ist, aber Martinez ist 16 Sekunden mit 16 Sekunden Rückstand gegangen, hätte es nicht gereicht, einfach an Martinez Hinterrad zu sitzen und hätte dann diesem Giulio Pellizzari den vielleicht Sieg seines Lebens gegeben?
Ja, vielleicht schon. Ich glaube eher, dass es vielleicht nicht von ihm selbst ausging, sondern eher aus dem Team herauskam.
Stopp. Da muss ich intervenieren. Wer war es, der gesagt hat, lässt er sich von irgendeinem da überhaupt was sagen?
Ja, aber ich glaube, an dem Tag hat er es hinterher im Interview auch gesagt, dass irgendwann Rafael Majka meinte, ja, jetzt lass uns fahren und wir fahren das jetzt zu. Ich gebe ihm mal Gas und dann gewinnst du auch die Etappe.
Ja, weil es da auch um Geld ging und so weiter, ne, das ist ja auch immer ein Argument, gut, aber das hatte ich beim letzten Mal, glaube ich, auch schon, hatten wir das gesagt, ne, dann sollen die Scheiße halt nochmal kurz die Kasse aufmachen und ihm mal 2-3 Tage nicht gewinnen lassen und dann sagen, ey, wir übernehmen die Kohle dann trotzdem, wir bezahlen das einfach, stelle ich mir nicht so schlimm vor, Verlierer unter finanzieller Hinsicht. Aber ja, ich meine, er hat ja am Ende bei anderen Etappen nochmal so ein bisschen sein Herz gezeigt. Stichwort Gerard Thomas, der an diesem Tag dann auch den zweiten Platz, glaube ich, deutlich verloren hat. Ne? Das war doch der Tag, wo er dann da seinen zweiten Platz abgeben musste an Martinez. Zwar noch nicht so den Riesenabstand, aber war schon so ein bisschen, ich will nicht sagen Machtwechsel oder das klingt viel zu viel, aber er hat da einfach an dem Tag fast 50 Sekunden eingebüßt und der Abstand zu Martinez war dann groß und hatte sich da schon manifestiert. Ich glaube, das ist so eine Diskussion, die wird Pogacar, wenn er so weiterfährt, in den nächsten Jahren noch oft verfolgen. Und ich hoffe, dass sein jugendliches Gemüt und der Wille nach Siegen sich vielleicht auch irgendwann der Erkenntnis weicht, dass man nicht alles gewinnen muss, auch wenn man kann.
Nee, ich glaube, in ein, zwei Jahren vielleicht schon wird er eher mit seinen Kräften noch mehr haushalten müssen. Dass das gar nicht mal mehr so der Fall sein wird, beziehungsweise es wird, kann ich mir nicht anders vorstellen, auch ein Junger von unten durchkommen, der ihm vielleicht sogar aus dem eigenen Team, die haben ja genügend von denen, der ihm da das Feld streitig macht. Wobei ich jetzt auch gelesen habe, dass die nach dem Giro das Management von der Mannschaft in die Emirate geflogen sein soll, um zu verhandeln, Pogacars Vertrag bis 2030 zu verlängern sogar.
Ja, also ich würde jetzt, abgesehen von komplett utopischen Gehaltsforderungen, irgendwie sehe ich keinen Grund, ihn nicht zu verpflichten so lange. Also vielleicht macht er den Froome, kann man ja auch sehen, ne? Und lässt dann irgendwann einfach, also ich finde so lange Verträge grundsätzlich immer problematisch, aber ich kann es aus Sicht des Sportlers absolut nachvollziehen. Ja, warten wir mal ab. Aber dann hätten die wirklich einen Überfluss an Grand Tour-Fahrern, die wirklich, wirklich jahrelang jetzt alles dominieren könnten. Also mit Ayuso, mit, wie heißt der nochmal, der Mexikaner?
Isaac Del Toro.
Del Toro. Direkt wieder, also sobald ich den Namen höre, denke ich an den Regisseur, aber ohne, also ich muss da mal irgendwie eine Gedankenbrücke bauen. Gut, das war diese ich will nicht sagen skandalöse Etappe, aber diese etwas...
Sie passte mal wieder in das genau. Bild der Giro-Organisation der letzten Jahre.
Und dann kam der Tag, an dem ein Steinhauser im Fernsehen saß und genau, wie ich finde, das ist für mich einer der Fernsehmomente jetzt schon des Jahres, durch Zufall war der Vater von Georg Steinhauser, Thomas Steinhauser?
Tobias,
naja, so ähnlich. Seines Zeichens ausgebildeter Schmied, von dem der Satz stammt, ein Schmied kann alles, saß im Fernsehen just damit an dem Tag als ja Gast und Spezialist und alles und durfte im Fernsehstudio live verfolgen, wie sein Sohn diese Giro-Etappe gewinnt. Und das war für mich genau... Also ich finde immer, dass es so in solchen Situationen, Vater, Mutter, wen auch immer, Verwandten, Freundin, Frau, Kind, Hund, weiß der Geier was, zu beobachten, das finde ich immer ein bisschen sehr voyeuristisch vielleicht, ne? Oder so da drauf zu halten, weißt du, was ich meine? Du hast die Bilder ja wahrscheinlich auch gesehen. Aber das war so genau das Maß an Emotionen, die er gezeigt hat. Nicht drüber, nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Man hat sie in die ernste Freude angenommen und da fand ich es auch, das ist eine der wenigen Situationen, wo ich das nicht... dieses Voyeuristische nicht so schlimm fand.
Ja, der war aber früher selbst auch mal sehr erfolgreicher Radprofi bei Gerold Steiner und Team Bianchi, Team Mobile.
Ja.
Also ehemaliger Teamkollege von Jan Ullrich.
Schwager von Jan Ullrich.
Ja.
Ja.
Okay, kann man auch so sehen.
Oder Ex-Schwager? Weiß ich nicht genau. Na, egal.
Ja, aber auf jeden Fall würde ich jetzt Georg Steinhauser nicht als den Neffen von Jan Ullrich bezeichnen.
Da habe ich schon lange, da habe ich mit Menschen schon lange drüber diskutiert, ob das der Fall ist oder nicht. Haben wir da auch schon drüber diskutiert?
Ich glaube nicht.
Nee. Ist das so oder ist das nicht? Also wenn man es einmal war, also angenommen jetzt, ich breche das mal, weil ich verheiratet bin im Gegensatz zu dir bisher, ich spreche mal so auf mich runter. Angenommen, also meine Frau und ich habe eine Schwägerin und die Schwägerin hat ein Kind, dann bin ich ja der Onkel. Korrekt. So weit sind wir, glaube ich, einer Meinung, oder?
Da kann ich schon nicht mehr folgen. Also.
Meine Frau, du kennst sie, ihr habt euch, ihr kennt euch.
Das ist mir klar.
Hat eine Schwester, ja?
Ja.
Schwester? So, und diese Schwester hat ein Kind.
Ja, dann bist du von der Tante der Mann.
Von der Tante der Mann, sagst du? Okay. Weil ich nicht blutsverwandt bin mit dem Kind.
Genau.
Das ist eine interessante These, die habe ich so noch nie gehört. Also, was nicht heißt, dass sie nicht richtig sein kann. Ich habe auch bis...
Also dann ist man indirekt verwandt doch, oder nicht?
Na, also, ich würde mich schon als Onkel von dem Kind bezeichnen. Also ich glaube schon. Aber ist interessant, ein interessanter Aspekt des Ganzen. Das habe ich noch nie gesehen. Also das ist sozusagen, man also nicht der angeheiratete, man ist der angeheiratete Onkel vielleicht.
Ja, vielleicht so. Also
Ich habe ja noch den Aspekt gehabt, wegen der, ich glaube es zumindest, ich weiß es gar nicht, wegen der Scheidung. Also wenn ich mich von meiner Frau hätte jetzt geschieden, bin ich dann nach wie vor der Onkel, wenn ich es nicht blutsverwandt bin, sondern nur der angeheiratete Onkel. Und wie ist der Status, wenn das Kind geboren ist, während wir verheiratet waren? Und wie ist der Status, wenn es danach erst geboren ist, also nach der Scheidung? Dann bin ich ja nun... Aber das ist eine wirklich interessante Frage. Vielleicht haben wir irgendwie einen Juristen an Bord oder was, Familienrechtler, ist das ein Familienrechtsfall oder ist das ein, keine Ahnung, oder ein Ethiker? Also
Erbschafts.
Ja, Erbschafts, vielleicht kommt das auch noch ins Spiel, wer weiß es so genau, ne? Und man müsste dann auch genau wissen, wann ist Steinhauser geboren und waren Ulrich und Steinhauser, also Mama. Vielleicht kann irgendjemand Licht ins Dunkel bringen, aber ich finde den Aspekt gerade, den du rangebracht hast, ist nicht der Onkel, sondern der angeheiratete Onkel oder der Mann der Ehefrau, interessant. Denke ich mal drüber nach. Ja. Egal. Wir waren dabei, dass du mir sagst, ob du es zu voyeuristisch fandest oder ob, weil ich habe Steinhauser jetzt auch nicht so als Medienmenschen irgendwie wahrgenommen, so richtig, aber es gibt ja seine Seite der Geschichte der Medaille und die Medienseite, ne? Ich fand es nicht schlimm. Also es war nicht dieses Fremdschämen, was man manchmal hat.
Nee, gar nicht. Also das ist doch schön, wenn man da jemanden, sage ich mal, es sind ja positive Emotionen, also der rennt da ja nicht wütend durchs Fernsehstudio.
Meckert, wäre ein Zweiter geworden, stell dir mal vor, der hat so Sachen umgeschmissen oder so.
Ja. Ja, genau, also ich fand da jetzt nichts bei.
Nee, ich finde es ja auch positiv, also im positiven Sinne, ne, war das für mich ein gutes Ding.
Und man muss ja sagen, also wenn man sich mal den Rennverlauf nochmal vor Augen hält von dieser Etappe, die sind da halt erst weggefahren an dem Sellerjoch, wo es vom Start weg hochging, und dann wurden die nach dem Passo Rolle schon wieder eingeholt, also die Ausreißergruppe eigentlich, und da war ja Steinhauser schon dabei. Und dann ist der nochmal weggefahren mit einer Konterattacke mit einem anderen Fahrer zusammen, mit Gebreitsgebier von Little Track. Und den hat er dann wiederum abgehängt. Der Gebreitsgebier wurde wieder von den Favoriten eingeholt. Und Steinhauser hat sich dann vorne behauptet. Also das war schon echt wahnsinnig stark. Mhm.
Ja, also grandiose Leistung. Und die Aussage von Jonathan Wouters, die du mir, glaube ich, als Zitat gesendet hast, oder genannt hast, dass der vom Pajang sagt, dass der einer der besten oder der beste U23-Fahrer, den es auf dem Markt, klingt immer so blöd, auf dem Markt, oder der im Peloton rumfährt. Ja, von Jonathan Wouters kann man halten, was man will, aber ich glaube, der hat oft, sehr oft recht einfach. Und wann sieht man Steinhauser dann beim Bora? Wie lange denkst du, wird es noch dauern?
Ich glaube erst mal
Red Bull
nicht,
hat noch bis Köpfchen.
Hat noch bis 2026 einen Vertrag bei EF.
Ah, schön.
Die Frage ist eigentlich eher, warum fährt er nicht für Bora, also schon?
Weil Bora vielleicht 2021, als ums Verträge ging, das Talent nicht gesehen hat?
So wie ich das verstanden habe, hatte das der Vater ja auch so erzählt, dass der eher über den Trainer, also über Michele Bartoli, damals zu Wouters und zu EF in Kontakt gekommen ist und die sich sofort gut verstanden haben und dann die dann Nägel mit Köpfen gemacht haben, weil die das Talent in dem gesehen haben und der Kontakt dann zu Bora in dem Sinne gar nicht da war.
Ja, und wenn das von Anfang an ein gutes Gefühl hat, warum nicht? Also ich bin ja auch die ganze Zeit schon immer am Predigen, vielleicht ist am Predigen ist übertrieben, aber auch richtig, dass dieses Team einfach mir auch sympathisch ist, ne? Ansätze hat im Sinne von, ja, wie sie an Sachen rangehen und mir gefällt es einfach. Punkt. Ja, aber insofern alles richtig gemacht. Grandioser Sieg für Steinhauser. Papa glücklich, Sohn glücklich, alle glücklich. Wouters glücklich. schöner Tag. Roglic hat sich dann noch den zweiten Platz geholt. Ich glaube auch, natürlich, Roglic, wie komme ich auf Roglic, Bora-Twist genommen. Ich glaube auch nicht, dass wenn er es drauf angelegt hätte, es nochmal geschafft hätte, oder? Also dann hätte er es wirklich noch.
Nee, die sind jetzt auch an dem Tag nicht mit der, mit dem letzten Einsatz danach gefahren, UAE, weil es an, ja, also an dem Tag auch mal gut war dann.
Gut, aber wie gesagt, an der Gesamtwertung hat sich da dann an dem Tag auch nichts mehr groß getan. Wenig überraschend. Also Steinhauser hat natürlich einen Sprung nach vorne gemacht, hat auch einen Sprung im in der Wertung des Bergtrikots nach oben gemacht, einen ordentlichen von Platz 10 auf Platz 3. Ja, nächster Tag zur Belohnung, dass man sich jetzt mal die Beine um die Ohren gefahren hat. Flachetappe, die Tim Merlier im Sprint gewonnen hat. Was war dann noch? Dann war noch die Etappe dann hoch.
So. Ja, die Etappe Nummer 19 war die Etappe mit dem, glaube ich, größten Vorsprung, den überhaupt mal eine Ausreisergruppe bekommen hat. Also waren dann um die 15 Minuten, 16 Minuten, glaube ich, auf das Hauptfeld sogar. Mhm. War schon krass. War auch Steinhauser wieder vorne dabei an dem Tag. Dann aber gewonnen von Andrea Vendramme, Sieg fürs Team Decathlon. Ja, dann hatten wir noch die Etappe 20 mit dem doppelten Monte Grappa. Da hat sich Pogacar die auch nochmal ausgeguckt. Ist da ja ungefährdet weggefahren, sage ich mal, sodass er da auch in der Abfahrt nicht mehr viel Risiko gehen musste.
Zum Glück. Das war das einzig Positive, was ich immer gedacht habe bei dem Vorsprung. Okay, da muss man nicht alles geben und da muss auch derjenige von Platz 2 und Platz 3, der hinterherfährt, nicht alles geben. Um jetzt gegebenenfalls noch die 30 Sekunden doch aufholen zu wollen. Das ist so das einzig Positive, was ich an diesem Vorsprung sehen konnte für mich. Ja, und dann das Finale in Rom. Merlier wieder im Sprint vor Jonathan Milan. Der dann aber das, der hat auch, glaube ich, das gepunktete, das,
was denn? Genau, das Maya Ciclamino hat er gewonnen, aber am Ende muss man sagen, haben wir schon, keine Ahnung, Mitte des Giros gesagt, ne? Milan, der dominierende Sprinter des Giros, gar nicht mal so. Nee, also Tim Merlier hatte noch ausgeglichen. Also hat auch drei Etappensiege fürs Team Soudal Quickstep geholt am Ende. Wobei man natürlich bei dieser Rom-Etappe sagen muss, war schon extremes Pech, dass da Milan auf den letzten 10 Kilometern noch einen Platten hatte. War schon beachtlich, dass er da noch auf Platz 2 wieder vorgefahren ist. Ob schon natürlich fairerweise man sagen muss, er da schon von den Autos eskortiert wurde.
Mhm. Ja, ja, aber finde ich in dem Fall auch in Ordnung. Ja, was ist so das Gesamtfazit? Also, wie gesagt, bei so nach so ein bisschen mehr, so zwei Dritteln vielleicht, war bei mir irgendwie die Luft raus. Es gab immer wieder schöne Momente, ich habe mich auch an Etappen erfreut, aber ich hatte auch irgendwie nicht so, ja, uns fehlt auch irgendwie so ein bisschen die Zeit, muss man sagen, ne? Aber ich hatte auch nicht so das Redebedürfnis dann darüber. Also wir haben uns natürlich, wir tauschen uns ja immer aus bei solchen Veranstaltungen. Aber irgendwie war es alles so vorhersehbar, bis auf den Steinhauser, das Steinhauser-Ding vielleicht. Das Drama von der einen Etappe, naja, Italien, Opera, Giro, Italien gehört zusammen. Irgendwie war es komisch, fand ich. Also es war so.
Es war, finde ich, sehr nach Drehbuch, also von den Organisatoren so eingefädelt, dass wir holen jetzt Pogacar für einen Betrag X an den Start und bauen dem jetzt dementsprechend den Parcours. Wenn man sich ein bisschen genauer anguckt, sieht man auch, dass der Giro in diesem Jahr ja nicht ganz so schwer ist, was die Höhenmeter angeht, wie in den letzten Jahren schon. Wenn wir mal nochmal zurückbringen, letztes Jahr die letzte mega schwere Woche mit den 13 und dem Monte Lussari zum Schluss, was in diesem Jahr ja nicht vergleichbar war, war es schon sehr, fast schon konstruiert, sag ich mal. Pogacar, klar, er hätte auch so gewonnen, aber mit dem Hintergrund, dass man ihm mit so einem Double versucht, dann locken kann, war das schon so ein bisschen sehr nach Skript. Fürs nächste Jahr, also mal ein Jahr kann man das machen, fürs nächste Jahr würde ich mir wieder ein viel offeneres Rennen wünschen.
Wie Welche Möglichkeit hast du denn, das Rennen als Veranstalter offener zu gestalten, wenn du so ein Pogacar da rumfahren hast? Außer zu hoffen, dass er nächstes Jahr die Tour und die Vuelta fahren wird. Ich weiß es nicht.
Entweder du versuchst, andere Leute zu holen, oder du versuchst, den Parcours dementsprechend abzuhören. Aber wenn die natürlich sagen, gut, wir machen dann jetzt nicht 45.000 Höhenmeter, sondern 60.000 Höhenmeter, dann wird sich wahrscheinlich Pogacar auch überlegen, mit 60.000 Höhenmetern werde ich dann doch ziemlich oft in den roten Bereich wahrscheinlich oder ziemlich sehr an meine Kraftreserven gehen müssen, so dass es dann schwierig wird, im zweiten Rutsch noch die Tour zu gewinnen.
Ja, und dann gewinnt Steinhauser den Giro als guter Bergfahrer.
Wer weiß.
Also ich konnte dir kein Jahr einblocken zumindest. Ja, das mit dem Drehbuch, das hast du sehr schön auf den Punkt gebracht, was mir irgendwie schon im Kopf so ein bisschen rumschwadronierte, aber nicht richtig auf in etwas gegossen werden konnte. Danke dafür. Ja, das stimmt, das war drehbuchartig und das war, du hast es ja vorher schon gesagt, ab Tag 2 ist der Giro entschieden. Oder hattest du vorher mal so als Prognose oder als schlimmstes Szenario eigentlich angedeutet und gar nicht so weit weg davon war es ja dann am Ende. Ja, es hat sich keiner wehgetan, ne? Oder nur wenige, das ist schon mal gut. Wenig Stürze, oder? Meine ich das nur? Gab es schon mal Stürze?
Also es sind schon viele, viele Fahrer ausgeschieden. Also am Ende kamen nur 142 in Rom an.
Aber jetzt schlimme Stürze?
Richtig schlimme Stürze habe ich jetzt nicht so in Erinnerung vom Giro jetzt dieses Jahr. Nee.
Also das ist schon mal gut. Und jetzt gucken wir einfach, dass wir, bei der Tour bin ich glaube ich im Urlaub. Das macht auch wenig Sendungen möglich oder weniger Sendungen möglich. Wir müssen gucken, wie da die Struktur sein wird, wo ich bin. Aber eigentlich möchten wir lieber öfter berichten. Aber in dem Fall war es einfach, für mich zumindest auch so, Giro war irgendwie, hat es nicht so gereizt. Hoffen wir mal, dass es nächstes Jahr besser wird. Also ich mag ja den Giro eigentlich sehr, sehr gerne. Insofern
alles gut. Ja, wir haben ja noch zwei Grand Tours dieses Jahr. Die werden...
Die Vuelta wird klasse.
Die auf jeden Fall. Und auch die Tour wird natürlich bedingt durch die Leistungsdichte in der Spitze, denke ich, nicht so ein Durchmarsch für Tadej Pogacar werden wie der Giro.
Ich hoffe es sehr. Ich hoffe es wirklich sehr, dass du da recht behältst. Bin da aber auch immer noch so ein bisschen, warten wir mal ab. Also ich befürchte, das Schlimmste ist so ein schlimmer Satz, weil das ist ja eigentlich eine Leistung, die man anzuerkennen hat, wenn sie unter normalen Umständen so. Ich fand auch interessant, ich möchte dieses Fass Doping eigentlich gar nicht so richtig aufmachen. Ich habe mich komischerweise bei Pogacar nie, also früher, ne, also gehen wir mal ganz zurück, da war ganz klar, wir haben da den sauberen Jan Ullrich und den bis oben hin zugepumpten Lance Armstrong. Ohne Frage. Stand nichts, also nichts anderes war, das war die reine Lehre. So. War jetzt nur zum Teil richtig. Ich hatte aber komischerweise nie während des Giros so den Gedanken, da ist der vollgestoffte Pogacar und da ist der Rest. Weißt du, wie ich das meine? Also irgendwie dieses, klar, wir hatten mehrfach hier auch schon so angedeutet, naja, dieses UAE-Umfeld im Hintergrund, die italienischen Strippenzieher da teilweise, die auch nicht alle Kinder von Traurigkeit waren in der Vergangenheit, was der Moment ist, kann man ja nicht sagen. Aber nichtsdestotrotz habe ich nie gedacht, ja klar, Pogacar gewinnt, weil er vollgestopft ist im Gegensatz zu den anderen. Hattest du da so ein bisschen, und warum ist das so, frage ich mich auch.
Auf der einen Seite kann man natürlich sagen, dass selbst Stimmen aus dem Peloton, also ich kann mich an ein Interview während des Giros von Geraint Thomas erinnern, wo er gesagt hat, Pogacar ist der talentierteste, mit dem ich je gefahren bin, also besser als Froome, besser als Contador. Solche Stimmen gibt's natürlich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist das Niveau des Radsports, also das Leistungsniveau generell in den letzten Jahren seit der ersten Corona-Pause enorm gestiegen. Von daher ist so, sag ich mal, der Grundschwellverdacht eher gering. Und ja, es ist halt einfach, also so in der generellen Wahrnehmung ist es ein Ausnahmetalent.
Und das ist sehr erfreulich. Also das finde ich jetzt erfreulich im Gegensatz zu der immer mit im Hinterkopf die Zweifel zu haben. Ja, hast du es heute gesehen? Pogacar war auch beim Podcast von Geraint Thomas zu Gast. Oder habe ich irgendwo ein Bild zumindest von den beiden gesehen? Habe ich noch nicht irgendwo reinhören können. Aber das zeigt ja auch so ein bisschen den Respekt vor dem Gegner. Ne? Also sowohl der eine einzuladen, als auch der andere zu kommen. Und es war ja auch, wann war das, bei irgendeiner Etappe 18, 19 oder so, wo Thomas gestürzt ist und Pogacar dann, ich sag nicht angehalten, aber so das Feld gedrosselt hat, war ja das, glaube ich, auch mal ein Fall, ne? An irgendeinem Tag hat, meine ich, Pogacar so ein bisschen, weil irgendwas mit Thomas war. Also dieser gegenseitige Respekt, und wenn von Thomas solche Sätze kommen, dann ist das ja für mich auch irgendwie schön, wenn ich dann sage, okay, bei mir fahren da irgendwie weniger Zweifel mit, als ich es früher bei anderen hatte, wenn die einfach alle von dem Talent sprechen.
Was ich bei Pogacar noch interessant fand, dass er in diesem Jahr seinen Trainer gewechselt hat. Mhm. Also Iñigo San Millán, der es vorher war, zu Javier Soler. Weiß jetzt nicht genau, was da der Hintergrund war. Auf jeden Fall macht's den Eindruck, dass er irgendwie da noch stabiler ist. Also,
vielleicht ist das auch das, was du vielleicht beschrieb vor der Giro, die Aussage, ich glaube nicht, dass er sich überhaupt von irgendwem was sagen lässt, vielleicht auch den alten Pogacar im Vergleich jetzt zu dem neuen Pogacar. Vielleicht ist das auch ein Trainer, der einen positiven Einfluss nicht nur auf die sportliche Leistung, sondern auch auf den Menschen dann, klingt total pathetisch, aber so, man weiß, glaube ich, was ich meine. Ja, also alles gut. Und wer das verdient hat, hat das verdient. Also da kann man jetzt ihm nicht den Vorwurf machen, dass er es langweilig gestaltet hat. Ich hoffe nur, dass er im Alter oder mit in den kommenden Jahren vielleicht auch ab und zu mal ein bisschen Gnade hat. Andere vielleicht auch aus der zweiten Reihe dann mal was gewinnen lässt und denen den Moment ihres Lebens schenkt. Er hat ja auch einmal das hier sein Trikot verschenkt, ne? Trikot und Brille. Aber da hatten wir, glaube ich, schon darüber gesprochen, ne? Das war, glaube ich, in der alten Sendung. Sind ja eigentlich auch manche Gesten, die man, ja, ist ja auch eine nette Geste, die man, manche würden sie vielleicht auch als Arroganz dann irgendwie auslegen. Also, aber ich möchte in solchen Sachen lieber das Positive sehen.
Kann man so oder so sehen.
Ja, genau. Ich denke mir, wenn man was verschenkt an irgendjemanden und derjenige freut sich, dann hat man es richtig gemacht. Wenn der jetzt das Trikot zu Hause zum keine Ahnung, Grillputzen mal benutzt, dann okay, dann nicht, aber so, ja, würde ich es eher dann noch als positive Geste sehen. Okay, das war der Giro. Kommen wir zur Tour. Nein, das dauert noch etwas. Das sind noch rund 2,5 Wochen, oder? 3 Wochen? 29.06. habe ich im Kopf, ne?
Genau. Also es sind jetzt noch 3,5 Wochen bis zum Start der Tour de France. Mir kommt es irgendwie weniger vor. Aber ja, ist jetzt noch Dauphiné zu Ende, Tour de Suisse dann nächste Woche und dann noch nationale Meisterschaften.
Ja. Da werden wir aber bestimmt noch die ein oder andere Sendung eingestreut kriegen. Ich würde tippen 2 noch vor dem Tour. Ich wollte noch am Ende anbringen, auch wenn es ja eigentlich nicht unsere Kernkompetenz hier ist, beziehungsweise wir uns damit nicht so viel beschäftigen mit Gravel Racing, obwohl ich ja selber bei solchen Veranstaltungen auch zum Teil zumindest unterwegs bin. Unbound hat in meiner Wahrnehmung zumindest in den letzten Jahren auch in der Berichterstattung deutlich zugenommen. Siehst du das als jemand, der Teil der Berichterstattung ist sogar, auch so? Nimmst du das wahr oder ist das für euch als Medium, die ja doch vorwiegend auf den Rennradsport aus sind, eher dann doch noch Nische?
Würde ich fast schon noch sagen, aber in der internationalen Betrachtung hat es enorm an Bedeutung gewonnen.
Ja.
Also wenn man sich das generell das internationale Medienspektrum anguckt, dann hat das Event Unbound enorm an Bedeutung gewonnen.
Mhm. Und ich finde auch, von irgendeinem Fahrer habe ich so den Satz gehört, ey, das ist halt die Tour, wie man sie vor 100 Jahren gefahren ist. Jeder musste sich selber um seinen Scheiß kümmern. Jeder wäre, was auch nicht stimmt, wenn man ehrlich ist, aber es geht schon in die, also dieser Satz ist genauso falsch wie richtig, finde ich, ne? Also wenn du dir anguckst, wie heutzutage an diesen Verpflegungsstationen gearbeitet wird, ne? Der Fahrer, wenn der Fahrer überhaupt noch vom Rad runtersteigt, da wird ihm die Kette geölt, da wird der Trinkrucksack ausgetauscht, da werden die Flaschen ausgetauscht und dann geht's weiter. Also wenn überhaupt da jemand vom Rad geht, dann um mal 2-3 Schritte zu tun, um eine andere Bewegung zu haben, aber dann ist der 30 Sekunden später wieder auf dem Rad und es geht los und er ist versorgt. Also das ist jetzt auch ein bisschen was anderes als die Tour, wo damals noch die Brandyflasche in der Kneipe getrunken wurde. Aber nichtsdestotrotz finde ich, das ist eine schöne Veranstaltung. Entschuldigung, wenn ich dich jetzt immer so auf die Mediengeschichte so, oder dich als Vertreter der Medien da ich will nicht sagen missbrauche, aber so in die Rolle bringe. Da fragen Sie mal, warum wird das nicht wirklich wie so ein, also warum wird das nicht von Eurosport übertragen? Oder warum gibt es keinen Medienanbieter, der das zeigt? Glaubst du, der Markt ist dafür noch nicht groß genug? Weil, wenn du geguckt hast, also es gab, glaube ich, vom Herren- und vom Damen-Profi-Rennen oder Elite-Rennen heißt es da ja, gab es zumindest immer so ein bisschen so ein Instagram-Live-Video. Von den Frauen habe ich es komischerweise öfter gesehen als von den Männern. Warum hat das noch kein Fernsehanstalt oder kein Medienanbieter irgendwie auf den Plan gerufen und hat gesagt, ey, ich biete dir hier für $3 kannst du den Livestream davon gucken oder für $5. Ich hätte $5 ausgegeben dafür, den kompletten Livestream von dem Herren-Elite-Rennen zu gucken.
Naja, zwei Sachen. Zum einen ist es natürlich was anderes, sage ich mal, so ein Gravel-Rennen zu übertragen als ein Straßenrennen, weil du damit noch mit anderen Umständen zu kämpfen hast. Und zweitens ist es in der Regel dann eine Sache, bei der der Veranstalter in Vorleistung gehen muss. Mhm. Sprich, der muss entweder das selbst produzierende Signal und Medien anbieten oder aber er hat eine Firma, eine Agentur oder wie auch immer, eine Anstalt, die ihm das produziert und er geht erstmal die ersten Jahre in Vorleistung und oft dadurch, dass es so populär wird, dass er später da von den Einnahmen für die Lizenzrechte an den Senderechten leben kann.
Aber es ist ja ein 300, also ich sag mal die Strecke, ne, es gibt noch die lange mit 350, die von dem deutschen Sebastian Preuer gewonnen wurde. Aber die reguläre Strecke sind ja diese 200 Meilen, aka 320 Kilometer. Es ist ein Rundkurs, ist der relativ schmal. Also wenn man sich das so anguckt, sieht das fast ein bisschen aus wie eine Ente. Die Straßen sind immer lange, gerade Straßen, teilweise irgendwie fast 20 Kilometer nur geradeaus, sonst 90 Grad Kurven. Das ist jetzt auch, ne, dadurch, dass die Strecke dann 100 Meilen, 160 Kilometer in die eine Richtung, 160 Kilometer in die andere Richtung, in einem Korridor von dann vielleicht so, sagen wir mal, 30 Meilen, 40 Meilen. Ich glaube, von der Streckenführung her sollte das überhaupt kein Problem sein. Und ich würde mir einbilden, es gibt genug Leute, die sagen, okay, diese $5 werfe ich da ein, um mir den Livestream anzugucken. Ich habe zu Hause da gesessen und hatte irgendwie vier Tabs auf. Einmal von dem 350er, dann einmal die 200er. Dann einmal die 200er Jedermann, um zu gucken, wie derjenige, den ich kenne, der da gestartet ist, wie der gerade abschneidet. Und dann noch jeweils die einzelnen Tabs von meinen favorisierten Fahrer, die Durchgangsstationen. Also, ne, das ist vielleicht jetzt auch ein bisschen extrem in die andere Richtung. Ne, aber du hattest ja immer die Durchgangszeiten alle 10 Meilen und konntest so wirklich wie in den alten finsteren Zeiten die Ticker, ne, konntest du ja so zusammenreimen, was da gerade passiert. Dann sahst du so wieder, okay, vier Fahrer vorne, dann noch eine Vierergruppe, dann das Feld und dann so, ui, nur noch vier vorne und das Feld und dann, ui, vier vorne, einer fährt von hinten ran und dann wieder das Feld. War auch irgendwie schön, aber ja, man fühlte sich ein bisschen zurückversetzt. Naja, gewonnen, das weiß, glaube ich, hat jeder, weiß mittlerweile jeder. Ich habe das Herrenrennen mehr verfolgt, obwohl ich auch von dem Frauenrennen Tolles gehört habe. Lachlan Morton, und es gibt einen wunderschönen, ich guck mal, ob ich den finde, Artikel bei, ich weiß auch nicht, wie man es ausspricht, Radavist. Ist das richtig ausgesprochen? Ich glaube schon, ne? Mhm. Man muss vielleicht den Anfang ein bisschen drüber hinweglesen. Der Artikel heißt Lachlan Morton wins 2024 Unbound Gravel, a personal reflection. Am Anfang schreibt derjenige ein bisschen sehr über sich oder schreibt über sich, das muss man mögen oder mag es nicht. Ich finde, man kann auch einigermaßen drüber hinweglesen, aber dann beschreibt er, warum Lachlan Morton einfach der Fahrer ist, für den, wo sich jeder drüber gefreut hat, dass der gewinnt. Und finde ich schön geschrieben, sind ein paar schöne Fotos dabei. Ich verlinke den mal hier unter der Folge, warum er einfach so ein sympathischer Typ ist, dem man das gönnt. Und ja, ich sehe jetzt keinen Grund, dem zu widersprechen, was da drin steht, außer die persönlichen Aspekte des Autos. Aber das gefällt dir bestimmt auch. Oder kann ich mir vorstellen, dass dir das gefällt, auch wenn das ein bisschen, ich weiß nicht, diese amerikanische Schreibweise sagt mir manchmal nicht zu, immer diesen persönlichen Bezug zu allem und so. Mhm. Aber naja. Ja, Lachlan hat gewonnen bei den Damen. Sagtest du, wie heißt die deutsche Frau? Ich vergesse es immer wieder. Es ist mir fast ein bisschen peinlich. Ich kann schnell auch nachgucken. Aber eine Deutsche gewonnen. 200 Kilometer. Gucken wir gerade, so viel Zeit muss sein. Dann so viel Ehre. Ehre, wem Ehre gebührt.
Das war jetzt bin ich hier wieder, habe ich mich komplett verdattelt. Results. Das nehmen wir uns noch. Würde dich so ein Rennen auch mal reizen, also zu fahren?
Oh, ich glaube, dafür tauge ich nicht.
Auch so ein Moritz, der hat ja auch seinen Spaß gehabt, bis er mehrere Platten hatte und ihm seine Felge gebrochen ist. Rosa Klöser. Spricht man jetzt Klöser aus? Nee, das ist die Dänin. Die hat das Elite-Rennen der Frauen gewonnen. Hm? Habe ich mich vertan? Hat er nicht eine Deutsche gewonnen?
Okay. Hm?
Nee, doch nicht. Oder ist das Elite Woman, Elite Man? Ich hatte das doch auch gelesen. Hä? Was sehe ich denn jetzt? Bin ich hier im falschen Rennen? Nee, Lecla Morton, Rosa Klöser.
Ja.
Full Kurs, zweiter Mal, mein Baden. Nee, hä? Komisch. Verstehe ich jetzt gerade nicht. Muss ich, Weißt du noch, wie die Deutsche hieß, die gewonnen hat?
Rosa Klöser.
Aber warum steht denn hier DNK, Dänemark? Hä? Kopenhagen? Hä? Ich verstehe es nicht. Werde ich nochmal recherchieren, bis zum nächsten Mal, versprochen. Ich hatte das auch so gelesen. Und sie ist aber Dänin. Sind wir einer ganz großen Sache auf der Spur. Eine Dänin war eine Niederländerin.
Wieso?
Naja, hatten wir nicht beide angenommen, dass Rosa Klöser eine Deutsche ist?
Die in Kopenhagen lebende Rosa Klöser.
Aber hatten wir nicht gesagt, das ist eine Deutsche? Und hier steht Dänemark. Ah, vielleicht ist das nur, okay, wenn das jetzt nur die Stadt ist, in der sie wohnt, das halte ich aber für ungewöhnlich, dass da nicht die Nation dann steht, ne? Also, stimmt, aber Lecla Morton ist ja auch in Australien. Mhm. Und der USA, wie blöd ist das denn angegeben? Weil ich dachte auch, ne, Sebastian Breuer, Deutschland, Hessen, Sechem. Okay. Also, der Wohnort wird da angegeben, nicht die Nation. Ah, wahrscheinlich, weil viele Amerikaner, viele in Amerika leben und deswegen, ja, so tricksen die sich das zusammen. Sehr irritierend. Nun ja, aber Rosa Klöser hat gewonnen, auch wenn sie, oder vielleicht auch weil sie in Kopenhagen Tivoli links wohnt und dann Hotdog essend durch diese Gegend streift. Aber dich wird's dich denn reizen oder warum sagst du, bist du dafür nicht geeignet? Weil ich kann mir eigentlich vorstellen, dass du dafür auch geeignet bist.
Boah, ich glaube, ich habe nicht die Fähigkeiten dafür,
das motorische
Rennen durchzustehen.
Das motorische Geschick oder den, also meinst du, es fehlt dir daran oder, weil beißen kannst du ja, also das.
Ja, aber ich glaube, es ist viel komplexer als Straßenradsport.
Du meinst also, ich sollte jetzt in circa 6 Wochen nicht bei einem Qualifikationsrennen zum Anbauen 2025 starten, weil ich das eigentlich auch nicht kann.
Ja, deshalb ja, weil du im Gegensatz zu mir dafür damit besser klarkommst.
Ah, das weiß ich auch nicht so genau. Also ich spoiler jetzt mal kurz unseren nächsten Velosnack beim Grinduro, was ja auch eine Art Gravel-Veranstaltung ist, habe ich für 100 Kilometer auch mal knapp über 7 Stunden gebraucht, weil es sehr komplex zuging, auch abends. Liebe Grüße an die Menschen, die mich da mitgenommen haben hin. Ging es vor allen Dingen abends sehr komplex zu. Aber egal. Ich würde sagen, wir machen Deckel drauf, damit ich das auch heute noch veröffentlicht kriege. Bedanke mich bei dir, Thomas. Bedanke mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ihr seid gesund und das bleibt auch so. Danken wir noch jemanden? Danken unseren Unterstützern. Beim letzten Mal haben wir wieder, wie heißt es hier, Auphonic Zeit. Vielen herzlichen Dank. Das hilft uns allermeisten. Ja. Ihr könnt uns auch mit Gold und Geld zuschütten, das ist auch okay. Aber Auphonic ist eigentlich ausreichend genug, weil wir das uns kaufen und wenn ihr uns da, jeder kann uns mit ein klein wenig da unterstützen und das hilft uns dann auch und alles gut. So, und dann machen wir jetzt die Dauphiné bald weiter. Tschüss.
Tschüss.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.